So, seid herzlich gegrüßt, sowohl hier im Raum als auch an den Geräten zu Hause oder so ähnlich, kann man es ja sagen. Schön, dass wir miteinander Bibelstunde haben. Egal ob physisch im Raum oder über Lautsprecher und Telefon verbunden. Ich möchte zu Beginn nochmal mit uns beten. Jesus, du schenkst uns die Adventszeit als ein Erwarten und Warten auf dich, auf das zu sehen, was vor stark 2000 Jahren passiert ist, dass du gekommen bist. Und das immer wieder neu für unser Leben zu sehen, zu begreifen, was für ein Geschenk, was für ein Wunder das ist, dass du zu uns gekommen bist. Und es gleichzeitig zu erwarten, dass du wiederkommst. Und du siehst, in welche Situation diese Adventszeit auch gerade heute hineintrifft, wenn ganz viele daheim sind, krank sind, nicht aus dem Haus können oder kräftemäßig nicht mehr aus dem Haus können. Und du bist der Gleiche. Du bist da und wir rechnen mit dir, und dass du auf deine gute, unnachahmliche Art und Weise wirkst, dass du das Wunder tust und heute mitten in unsere Lebenssituation hineinsprichst. Wir brauchen dich. Amen. Seit wir als Familie in Böblingen leben, hier in der Gemeinde sind, hat meine Frau bei uns eine Tradition in den Haushalt eingeführt. Seit 6 Jahren ist es so. Und es wäre ungeschickt, wenn es anders wäre. Nämlich seit 6 Jahren gibt es eine Sache in unserem Haushalt, die nicht fehlen darf. Nämlich, die läuft bei uns unter dem Begriff der sogenannten Besucherkekse. Wir haben im Keller einen Schrank, da ist alles Mögliche drin, was man zwischendrin auch mal brauchen könnte, was irgendwie süß, zuckrig oder keksig ist. Aber es gibt eine Kategorie, das sind die Besucherkekse. Das ist unser offizieller Titel, nämlich sind die genau dafür da, dass wenn du doch mal irgendwie unerwartet Besuch hast oder mehr Besuch hast oder wie auch immer, dass man da was in der Hinterhand hat. Es ist das Erwarten, dass es mal einfach einmal ungeplant und überraschend Besuch geben kann. Und darauf in gewisser Weise vorbereitet zu sein auf einen Besuch. Dementsprechend haben die bei uns im Keller ihren Platz, Besucherkekse. Und wenn wir heute hier jetzt so auf dem Weg zum zweiten Advent sind, geht es um ein Ereignis, das mit viel Erwartung verbunden war. Da könnte, wird jemand kommen. Und gleichzeitig einerseits ist Jesus gekommen und zum anderen eben genau das andere auch, dass uns die Bibel sagt, er wird wiederkommen. Auch das gehört zu Advent. Das erste Kommen Jesu, damals vor stark 2000 Jahren, und sein Wiederkommen. Das zu erwarten. Manchmal hat man es auf dem Zettel und denkt sich, hey, jawohl, Jesus kommt irgendwann, ich bin mir dessen bewusst. Und manchmal finde ich es aber auch persönlich, ehrlich gesagt, schwer zu greifen, zu sagen, ja, Jesus kommt irgendwann und irgendwie wieder. Und dann ist es doch so, dass von dem, was im Tag, in der Woche so los ist, dass ich alles Mögliche im Kopf habe, aber nicht, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Und dabei ist doch so einer der großen, dicken Punkte in Gottes Geschichte mit der Welt. Es wird dieser Tag kommen, an dem er wiederkommt. Und vielleicht gibt's und gab's Tage in deinem Leben, da hast du gesagt, Jesus, jetzt wär's geschickt, wenn du wiederkommen würdest. Im Studium gab's so der Tag einer dicken, großen Prüfung. Und im Gebet vor der Prüfung meint dann einer von den Mitstudis, also sagt, Jesus, und wenn du jetzt wiederkommen würdest, bevor wir dieses Ding hier schreiben, das wäre okay, wir wären fein damit, dass du gleich da wärst. Oder es gibt Tage, wo du sagst, hey Jesus, bitte, bitte lass dir noch ein bisschen Luft. Lass uns noch ein bisschen Luft. Warte doch noch eine Weile. Es gäbe noch dies oder jenes. Wisst ihr, in der Vergangenheit war das ein riesengroßes Thema. Und in eurer Generation, wenn ihr über Jahrzehnte hier in Gemeinde zu Hause seid, dann habt ihr das vielleicht früher auch ganz anders und viel intensiver erlebt als das, was was heute dieses Thema für eine Rolle spielt. Da wurde ganz viel gedacht und gearbeitet. Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Was muss davor passieren? Was danach? Wann wird Jesus endlich wiederkommen? Und je nachdem, wenn man die Offenbarung liest, das letzte Buch der Bibel, und dann zeitweise die Geschichte nebendran gehalten hat, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, Hitler, Stalin, und dachte hast, irgendwie kann es nimmer weit sein, Kalter Krieg, Gorbatschow, was weiß ich, hier so viele Momente, wo man gedacht hat, hey, wenn ich die Bibel lese, Offenbarung lese und das lese, was in der Zeitung gerade steht, was in meiner Welt passiert, es könnte eigentlich bald so weit sein. Es wurden Unmengen an Büchern geschrieben, eben auch an Romanen, um zu beschreiben, wie das so sein wird hier. Zwei Piloten, die eine große Passagiermaschine fliegen, beide sind Christen. Wenn Jesus kommt, macht's flop, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Plötzlich sind die weg. Was passiert mit dieser Maschine? Heute ist das irgendwie sehr, sehr anders, dass das weniger das Thema ist, dass Jesus wiederkommt. Irgendwie hängen viele Christen auch meiner Generation sehr an diesem Leben. Und doch bekommen wir das, wurscht egal, ob wir Butzele mit anderthalb Jahren sind, wie mein Sohn oder alt wie ich oder alt wie ihr, wir bekommen das von Gott in der Bibel so deutlich gesagt, hey, Jesus kommt wieder. Und er schreibt es auch den Christen in der Gemeinde Thessaloniki durch den Paulus, der die Gemeinde selber gegründet hat. Da ist eine starke Erwartung da, dass Jesus wiederkommt. Und gleichzeitig haben die dort auch die Sorge um ihre Glaubensgeschwister, die schon verstorben sind. Dass sie sagen, haben die einen Nachteil, wenn Jesus wiederkommt und sie aber nicht mehr leben? Bleiben die dann zurück? Was passiert mit unseren Freunden, unseren Familienangehörigen? Und Paulus schreibt ihnen diesen Brief, einen Brief, eigentlich zwei, und es ist im ersten Thessalonicher Brief darum, da geht es heute drum. Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Da mag ich euch mitnehmen in den Abschnitt aus 1. Thessalonicher, das Kapitel 4, und da die Verse 16 bis rüber ins Kapitel 5 bis zum Vers 11. Ist immer so ein bisschen fitzelige Sache, gell, mit den dünnen Seiten, aber wir haben es fast. Ich lese es euch vor nach Luther, 2017. 1. Thessalonicher 4, wenn ihr auch zu Hause eure Bibel schnappen wollt, gönnt euch diesen Moment, um da kurz hinzugehen, eure Bibel zu nehmen. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16 bis Kapitel 5, dem Vers 11. Ich beginne mal zu lesen. Da heißt es, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie, also andere, sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, nicht von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr es auch tut. Das muss gewaltig sein, atemberaubend aussehen, wenn das Wirklichkeit wird, dass Jesus wiederkommt, dass tote Christen wieder neu zum Leben erwachen, nicht irgendwie wie so zombie-mäßig in so schlechte Filme der Junge, ja, sondern eher wie Jesus lebendig sein, nachdem er auferstanden ist. Und zusammen mit den lebenden Christen, so beschreibt Paulus, werden sie ihm entgegengehoben und empfangen Jesus als den König. Und für Paulus und für die Thessalonicher war das klar, hey, Jesus kommt wieder und wir erwarten seine Rückkehr. Jesus kommt wieder und wir erwarten das. Das ist die Wirklichkeit, das ist Gottes fester Plan, da musst du nicht lang rummachen. Das ist die Wirklichkeit, sie wird kommen, diese Wahrheit und Wirklichkeit. Jesus kommt wieder. Das ist sicher die spannende Frage, die ja doch irgendwie immer mal wieder im Raum ist und die für Unklarheit sorgt, ist wann? Da gab es viele Versuche, dem nachzugehen. Wann könnte es denn sein, die Zeichen der Zeit zu lesen? Und dann gab es auch Leute wie den Johann Albrecht Bengel. Vielleicht kennt ihr aus Tübingen, gibt es das sogenannte Bengelhaus, wo Leute wohnen, die Theologie studieren. Der hat von 1687 bis 1852 gelebt, war Theologe und hat viel mit der Offenbarung zu tun gehabt, hat sich da sehr damit beschäftigt und er hat die klare Erwartung gehabt, nämlich Jesus kommt. Es ist nur die Frage, wann. Und irgendwann hat dieser Kerl begonnen, mit Zahlen aus der Bibel zu rechnen. Und das Rechnen hat dann hier das Ergebnis ergeben, dass Jesus am 18. Juni 1836 kommt. Die Tatsache, dass du heute auf dem Stuhl sitzt, hier im Raum oder zu Hause, zeigt, dass der Kerl irgendwo sich verrechnet haben muss. Eigentlich könnten wir ihm den Text von heute vor die Nase halten und sagen, Kerle, wie kommst du überhaupt drauf, da rechnen zu wollen? Wir bekommen das bei Paulus hier im Thessalonicher gesagt, denn ihr selbst, so in Kapitel 5 ab Vers 2, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen, wenn andere Leute sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Also sagt Paulus, es gibt keinen Grund irgendwie ins Rechnen zu verfallen. Der Termin, das ist nicht ein Geheimnis, das man berechnen oder ausknobeln kann. Selbst Jesus hat es gesagt hier, es gibt nicht irgendwie die Chance, das zu wissen. Und Matthäus 24 sagt er selber, an welchem Tag und zu welcher Stunde das sein wird, das weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Jesus sagt, nicht mal ich weiß es, sondern ganz allein der Vater. Jesus kommt und wir können mit dieser Rückkehr rechnen und es erwarten. Aber er sagt, wir wissen nicht wann. Und trotzdem gibt es einen Unterschied. Er sagt, es gibt Leute, die mit Jesus leben und es gibt Leute, die Jesus nicht kennen. Und beide Gruppen haben keine Ahnung, wann Jesus wiederkommt. Und doch, sagt er, gibt es einen Unterschied. Die Menschen, die mit Jesus leben, sie sollen erwarten, dass Jesus kommt. Und sie werden sagen, wenn es soweit ist, hoi, jetzt ist es soweit. Und Paulus sagt, andere, die nicht Jesus kennen, die nicht mit ihm leben, für sie wird es sein hier so wie in einem Zustand, wo du sagst, hey, eigentlich ist gerade alles gut, Friede und Sicherheit. Und dann sagt er, und dann kommt das Verderben doch plötzlich. Jesus kommt und es geht darum, ihn zu erwarten. Ich mag euch noch eine zweite Theologengeschichte erzählen, nämlich die von Martin Kähler. Martin Kähler hat zum einen einen sehr sympathischen Vornamen und zum anderen hatte der irgendwann 70. Geburtstag. Und dann am frühen Morgen kam vor sein Haus, wo er gewohnt hat, der Posaunenchor. Ich habe vorher, bevor wir hier nach Böbling kommen, sind auf der Alp gewohnt, 420 Seelendorf. Da gab es das auch bei runden Geburtstagen, kann das sein. Schwupps, der Posaunenchor steht im großen Halbkreis vor deiner Haustür. Und so war es bei Martin Kähler, 70. Geburtstag. Der Posaunenchor spielt am frühen Morgen und er kommt aus dem Haus gerannt, noch komplett verschlafen, noch überhaupt hier zerzaust wieder. Er freut sich für den ersten Moment und dann fällt ihm das Gesicht runter. Und er schlägt die Tür wieder zu. Weile später kommt er wieder raus, angezogen, gekämmt, bedankt sich, hört noch eine Weile zu, wie sie spielen, er lädt sie zum Kaffee ein. Und beim Kaffee, dann fragen die Musiker ihn, hey, was war denn los? Und Martin Kähler sagt zu ihnen, wisst ihr, ich habe gedacht, das ist die letzte Posaune. Ich habe gedacht, Jesus kommt wieder. So wie wir das hier in 1. Thessalonicher 4 haben. Ich hatte die Erwartung, hey, jetzt ist es soweit. War es nicht, war dann nur der lokale Posaunenchor. Aber Martin Kähler wusste, dass Jesus wiederkommt. Und diese Erwartung ist so tief in ihm drin gewesen, dass er im Pyjama, im Morgenmantel oder wie der Kerl auch immer hier so rumgesprungen ist, dass er komplett aus dem Bett raus, schwupps, an der Tür steht in der Erwartung, hey, Jesus, du kommst. Ich erwarte dich, ich freue mich drauf, dass du kommst. Er kommt wieder und wir erwarten seine Rückkehr. Und Paulus beschreibt das Wie dieser Erwartungshaltung. Im Kapitel 5, die Verse 6 bis 9, die lese ich nochmal vor. Da sagt er so, lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Wach und nüchtern sein. Das klingt ganz arg nach Spaßbefreiung. Wach sei, statt entspannt nochmal auf den Wecker zu drücken und zu sagen, in 5 Minuten hören wir uns wieder. Nüchtern zu sein, beim Fest der zu sein, der fahren muss und dadurch vielleicht auch manchen Spaß zu verpassen. Ernst klingt das Ganze, wach sein, nüchtern sein. Aber im Blick auf Persönlichkeit, auf eine innere Haltung, ist es was Großartiges. Hast du schon mal besoffene und müde Menschen erlebt? Ich komme vom Dorf, ich kenne sowas. Ja? Also müde Menschen sowieso. Wenn ihr eure Enkel anguckt, in die beste Teenagerjahre teilweise. Dass die hier halbwegs mal morgens vor 11 wach sind am Wochenende, das ist eine Leistung. Ja. Aber wenn du Leute anguckst, die betrunken oder übermüdet sind, die nehmen ihre Umgebung ganz anders wahr. Die nehmen nicht wirklich wahr, was hier läuft. Das ist auch so was wie Kontrollverlust da. Wenn du beim Autofahren schon so mal was wie einen Sekundenschlaf hattest, so dieser Moment, wo man so kurz Auge zufallen, das ist mir schon passiert in einer Baustelle, hey, du hast eine Form von Kontrollverlust, wenn du am Pennen bist. Man reagiert verzögert, man schätzt die Dinge vielleicht auch anders ein. Leute, die sehr müde sind oder betrunken sind, sind getrieben von ihren Gefühlen und viel reizbarer. Du kannst mit einem betrunkenen Menschen kein logisches Gespräch führen. Es gibt mit betrunkenen Menschen zu reden, gibt nur ein paar mögliche Ergebnisse. Der Betrunkene lacht dich aus, er ignoriert dich oder haut dir einen aufs Maul, wenn du nicht schnell genug bist. Und diese Menschen in diese Zustände, im Zustand von übermüdet oder betrunken, kannst du keine klaren Entscheidungen mehr treffen. Paulus sagt, hey, Jesus kommt wieder und wir erwarten seine Rückkehr. Deshalb lass uns als Gemeinde nüchtern und wach sein. Bereit, dass Jesus wiederkommt. Das zu erwarten, nicht irgendwie vor sich her zu dümpeln, zu träumen, sondern zu wissen, hey, Jesus kommt wieder. Und deswegen das wirklich vor der Nase zu haben, zu wissen, ja, er kommt wieder. Wir wissen nicht wann, es könnte in 2 Minuten, es könnte in 2 Jahren, es könnte in mehreren Jahrhunderten sein. Und da kommt dieser Punkt, der uns Christen manchmal vorgeworfen wird, boah, das ist einfach ein billiges Vertrösten auf irgendwas Zukünftiges. Nee, wir dürfen durch Gott Freude an diesem Leben haben, das uns gibt. Und gleichzeitig zu wissen, es ist nicht das Ende. Einer von meinen lieben Zeller Mitstudenten, hier ein Jahrgänger von mir, der hat diesen Spruch geprägt, dass er so sagt, hey, das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt erst noch. Diese Erwartung, ja, Jesus kommt noch. Wir erwarten, dass er wiederkommt. Er kommt und wir erwarten, dass er wirklich zurückkehrt. Und manchmal braucht es Übung, braucht es Erinnerung, mitten in so einem wurstellichen Alltag, mitten in alle möglichen Themen, die da sind, dieses Erinnern. Manchmal braucht es diese Abschnitte aus dem Neuen Testament, das zu lesen in Matthäus 24 und 25, wo es genau darum geht, oder Offenbarung 19, um überhaupt wieder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, hey, was erwarte ich denn? Was ist das, was sein wird? Wir brauchen das in gelesener Form und manchmal in gesungener Form. Lieder zu singen, die das aufgreifen, diese Erwartungshaltung. Die Jungen singen aus Feiert Jesus 5, teilweise auch schon aus Feiert Jesus 6. Dann gibt es ein Lied, in dem heißt die Liedzeile, wie eine Braut, die ihren Bräutigam erwartet, werden wir als Gemeinde für dich bereit sein. Like a bride waiting for her groom. Wie eine Braut, die auf ihren Bräutigam wartet. We'll be a church ready for you. Werden wir eine Gemeinde sein, die für dich bereit ist. Oder ich will dir danken, in dem Liederbuch, das euch vielleicht ein Stück mehr vertraut ist, das zu singen, zu sagen, hey, freut euch, ich komme mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komme. Beides, wurscht egal, ob es die Jugendliche auf Englisch singen, mit denen Lieder, ob du es hier mit Lieder aus dem Ich will dir danken singst. Aber diese Erwartungshaltung, die in beiden da ist, in beiden Formen, in beiden Sprachen, in beiden Stilen, hey, Jesus kommt wieder und wir wollen erwartungsvoll und bereit sein. Und Paulus sagt es nicht nur so nach dem Motto, hey, lasst euch informieren, das wird sein, das ist so, sondern er sagt, das ist auch etwas, das euch gegenseitig ermutigt. In dem Abschnitt bekommen wir es 2-mal gesagt, macht euch gegenseitig damit Mut, dass Jesus wiederkommt, dass Gott Herr dieser Geschichte bleibt und er mit dieser Welt an ein gutes Ende kommt. Deshalb könnt ihr euch mit diesen Worten gegenseitig Mut machen, sagt er in Kapitel 4, 18. Und eben deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Kapitel 5, Vers 11. Dieses Erinnern, das Ermutigen, dieses Wissen, Jesus kommt wieder und wir erwarten seine Rückkehr. Jesus kommt wieder. Es wird unerwartet passieren, unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Aber es ist so sicher wie der kommende Adventssonntag. Und deshalb wollen wir miteinander bereit sein. Hey Jesus, du kommst wie eine Braut, die auf ihren Bräutigam wartet. So warten wir auf dich, voller Hoffnung, wach und nüchtern, mit einer Erwartung, die vielleicht auch manchmal zu so lustigen Momente führt, wie bei meinem Martin Kähler. Ist schon so weit? Und mit der Erwartung, dass dann beginnt, was die Bibel am Ende so beschreibt. Die Ewigkeit in Gottes unmittelbarer Nähe. Und mit dem, der uns das zusagt und der wiederkommen wird, mit dem möchte ich reden und beten. Jesus, manchmal wirkt es so weit weg, dass, dass du wiederkommst. Und gleichzeitig sagst du uns das durch den Paulus, durch diesen Text zu, hey, es kann jederzeit sein. Du selbst weißt es nicht, aber der Vater weiß es. Und das ist gut, dass du kommen wirst. Vielleicht gerade mitten in dieser Situation, in dieser Welt, wo so viel drunter und drüber geht, ist die Hoffnung, dass du bald kommst, vielleicht noch mal größer. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dich zu erwarten, diese Hoffnung zu haben, dieses Ereignis zu erwarten, das sich so schwer in Bilder fassen lässt. Und selbst wenn wir es in gedankliche Bilder bekommen würden, es wird eh nochmal alles übersteigen, wenn du kommst. Man wird dich als den König empfangen. Danke dir. Amen.